2 Siege aus den letzten 11 Partien, zuletzt ein 1:1 in Regensburg. Es gibt mal wieder Redebedarf. HSV, die 1400 Gentlemen in Hamburg, bitten zum Podcast, Folge Nummer 71 mit dabei. Arne, moin. Und
moin.
Jan.
Ja, moin.
Jan, auch dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Jungs, das waren jetzt 2 Spiele in kurzer Zeit, am Donnerstag gegen Sandhausen verloren und jetzt ein schlappes 1:1 in Regensburg. Jan, wir haben aufgerufen dazu und Arne, wir haben aufgerufen dazu, dass man uns Sprachnachrichten schickt. Und Jan, du hast so eine geile Sprachnachricht bekommen, die so ein bisschen zusammenfasst. Finde ich ganz gut, wie er das gemacht hat. Erzähl doch mal, wer das ist und wenn du Bock hast, spiel die doch mal ab. Dann sind wir alle auf der Höhe, wo wir gerade stehen. Wenn wir anderer Meinung sind, können wir das natürlich sagen.
Genau. Ja, also das ist der Jens. Das ist ein Stammhörer von uns. Und der hat auch sportliche Erfahrungen, zwar nicht im Fußball, aber hat es im American Football sehr weit gebracht, als einer der ersten deutschen Spieler.
Der Coach.
Ein Mitspieler von ihm. Hat als einer der ersten Spieler das geschafft in diesem NFL Europe-Projekt, es als Semi-Profi zu schaffen. Also er weiß ein bisschen, wie Leistungssport funktioniert, ist aber immer dem HSV und dem runden Ball auch treu geblieben. Ja, er hört unseren Podcast fleißig und hat sich hier einfach mal zu Wort gemeldet. Und wir lassen ihn jetzt mal sprechen.
Sehr gut. So, jetzt mit einem Tag Abstand kann man es vielleicht ein bisschen aus der Entfernung betrachten. Das waren ja wieder 2 Spiele jetzt vom HSV. Da hat man als Fan wirklich jetzt gedacht, okay, gegen Saisonende kommen jetzt die leichten Gegner. Wobei hätten wir eigentlich aus der Vergangenheit wissen müssen, dass die Teams aus der unteren Tabellenhälfte, dass die uns nicht so liegen. Gegen Sandhausen war das schon so, noch viel schlimmer als gegen Regensburg. Deswegen erste Halbzeit, da hat der Einsatz gefehlt, die Zweikämpfe gingen verloren, keine zweiten Bälle. Gegen Sandhausen hat der Trainer auch noch so aufgestellt, dass die Spieler auf den Positionen gespielt haben, die sie sonst nicht bekleiden und total verunsichert waren. Das hat er jetzt ja gegen Regensburg schon abgestellt. Aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat auch das nicht hingehauen mit den Zweikämpfen, mit den zweiten Bällen. Der unbedingte Wille war nicht zu erkennen. Was aber jetzt noch positiv war, haben sich reingebissen. Leistner ist wichtig, dass der wieder dabei ist. Der Toni Leistner ist wirklich einer, der auch, denke ich mal, voranmarschiert. Ulreich war im Spiel tatsächlich auch mal verbessert. Gute Reflexe auf der Linie, die er schon immer hatte. Aber teilweise konnte er sogar ganz gute Bälle spielen mit dem Fuß, was in dem vorigen Spiel nicht so war. Da hatte er eine unglaubliche Streuung drin. Meistens auch bei Druck, denn ist ausgespielt. Helmklaus, als der reinkam, lief es trotzdem auch besser plötzlich.
So, ich muss kurz wechseln auf die nächste Spur.
Ich habe Jasula jetzt in diesem Spiel sehr gut gesehen. Wobei jetzt auf Einzelkritik oder so einzugehen von den Spielern, wichtig ist, dass vorne die Dinger gemacht werden. Leider hat ja auch Terodde eine leichte Ladehemmung jetzt zur Unzeit. Hätte ich jetzt gehofft, dass der uns im Saisonfinale auch die wichtigen Dinger bringt, die er auch am Anfang geknipst hat. Leider fehlt ihm jetzt ein bisschen das Abschlussglück. Die Bälle bekommt er auch nicht mehr so. Wobei, wie gesagt, die zweite Hälfte war wirklich vom Einsatzwillen, 2 Kämpfe, 2 Bälle, hat der HSV wirklich auch besser gespielt. Sowas wünsche ich mir jetzt auch von Anfang an. Nicht erst, wenn der Gegner ein bisschen müder ist, sondern dass der HSV wirklich mit Einsatz und wirklich auch dem unbedingten Siegeswillen und der Gier zum Aufstieg hin jetzt auch die Saisonendphase nimmt. Den KSC, Nürnberg, Osnabrück, Braunschweig, auch alles Gegner, die man schlagen muss, wenn man aufsteigen will. Natürlich tun wir uns sicherlich wieder gegen Osnabrück und Braunschweig sehr schwer und wahrscheinlich wird es ein bisschen einfacher gegen KSC und Nürnberg, weil die nicht so defensiv stehen. Aber trotz allem musst du da mindestens mit 3 Siegen rausgehen aus diesen 4 Spielen, wenn man halt diesen Anspruch hat, aufzusteigen. Es sei denn, man sagt, okay, ich möchte gern in dieser attraktiven zweiten Liga bleiben, weil die wird jetzt ja wirklich nochmal attraktiver oder bereichert durch Schalke, durch eventuell Hertha, Bremen und Köln. Also bestimmt zwei von diesen vier Mannschaften, von den genannten, kommen runter. Und es kommen sicherlich hoch Rostock und vielleicht sogar 1860 München. Da haben wir ja wieder zwei Teams, wo man auch wirklich attraktive Spieler erwarten kann. Ja, dann noch mit St. Pauli und so weiter. Mal sehen, vielleicht sagen die sich ja auch, okay, diese zweite Liga ist toll, bleiben wir. Naja, mal gucken. Also ich hoffe natürlich noch auf den Aufstieg.
So, das war okay. Der Jens.
Okay. Ja. Eigentlich ja, ja alles gesagt, oder? Ich meine, wir können es doch damit beenden, oder was?
Genau. Also das ist, ich hoffe mal nicht, dass es der Plan ist, in dieser tollen zweiten Liga zu bleiben. Ich habe manchmal eher das Gefühl, die zweite Liga oder die DFL möchte gerne, dass der HSV da drin bleibt, weil die zweite Liga sich wahrscheinlich noch nie hat so gut vermarkten lassen wie in den letzten Jahren. Und mit den Mannschaften, die jetzt runterkommen, ist es wirklich fast eine kleine Superliga. Aber zu dem Thema VAR und so weiter kommen wir ja später noch. Genau. Ich fand mit am wichtigsten, was er gesagt hat, von Anfang an muss der HSV rauskommen und gleich Gas geben und nicht so verhaltend und unsicher darum daddeln, sondern eigentlich so, wie sie in den letzten 20 Minuten immer aufgetreten sind, einfach mal von Anfang an.
Ja, also ich habe in der Zeitung, in der Morgenpost heute oder überhaupt wurde erzählt, dass es wohl in der Halbzeit im Spiel gegen Regensburg in der Kabine sehr laut wurde, und zwar jetzt nicht vom Trainer, was natürlich auch immer wichtig ist, aber es war wohl so, dass Leibold, Leistner, Hand und Terodde mal komplett durchgedreht sind und alle Spieler nicht nur motiviert, wohl auch so ein bisschen hart angegangen sind, ihnen mal in was weiß ich sonst war ihr den Marsch geblasen haben und gesagt, Alter, Jungs, ihr müsst Gas geben. Keiner weiß jetzt genau, was gesagt wurde. Es war wohl sehr laut, die Wände haben gewackelt. Tune hat sich das wohl am Augenblick lang mit angeguckt, weil er das geil fand, weil er es wichtig fand und hat dann eben das versucht noch so zu unterstützen. Danach ist ja auch eine Menge passiert. Arne, du als ex-aktiver Spieler, der nun auch hochgespielt hat, wie kann denn sowas sein, dass, woran kann es liegen? Liegt es nicht am Trainer, wenn er das nicht zu vermitteln vermag, mit den gleichen Spielern auch in der ersten Halbzeit auf den Platz zu gehen und Vollgas zu geben? Warum braucht das immer irgendwie so ein Wachrütteln, entweder durch Ergebnisse oder vielleicht durch andere Dinge, dass man immer erst in den letzten drei Spielen, haben wir es ganz deutlich gesehen, zum Schluss wieder zur Stärke zurückkommt? Denn man kann es ja scheinbar. Also woran würdest du sagen, nicht sowas? Warum kann das nicht früher losgehen?
Ich glaube, das hat mit der allgemeinen Verunsicherung zu tun, die gen Saisonende in den letzten drei Jahren beim HSV eben gang und gäbe waren. Da sind wir wieder beim Thema Druck und alles, was dazugehört. Da bin ich immer noch fester Meinung, das ist in Hamburg nirgends größer als in Hamburg.
Einer rasselt hier so derbe. Müssen wir gucken, was ist, als wenn da jemand... Ja. So, bitte weiter, Entschuldigung. Jetzt besser.
Ja, das ist in Hamburg, denke ich mal, am höchsten in Fußball-Deutschland. Ja. Gerade wenn du jetzt eben nicht irgendwo im grauen Mittelmaß der ersten Liga oder so gegen den Abstieg, sondern wirklich jetzt mal Erfolgsdruck zusätzlich verspürst, um wieder aufzusteigen, um ein schwarzes Loch in der Vereinsgeschichte wieder wettzumachen. So, und du kommst dem Saisonende näher und du hast dann ein paar Negativerlebnisse und dann gehst du völlig verunsichert und da ist es ja egal, wer in den letzten drei Jahren Trainer war und wer die Spieler waren. Alles war unterschiedlich und trotzdem war das Verhalten ähnlich. Dass die Verunsicherung dann irgendwann mit aufläuft und von Anfang an da ist und oha, und jetzt gegen Sandhausen nicht. Und jetzt sind wir in Regensburg und jetzt geht das Spiel los und wir müssen. So, und wenn du dann mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand stehst und bei 0-1 du weißt, okay, selbst ein 1-1 bringt uns nichts weiter, also können wir jetzt hier alles oder nicht spielen, dann spielt sich das halt einfacher. So kommt das zustande, dass du hinten raus dann doch ein bisschen selbstbewusster, du nimmst mehr Fehler in Kauf, weil, ja, ob jetzt nur 0-1 oder 0-2 ist auch egal. Und so kommt das zustande. Und ob es irgend noch mal ein Menschen, ein Trainer oder was auch immer dafür verantwortlich sein muss, damit derartige Verhaltensweisen in Hamburg nicht mehr auftreten, ich habe keine Ahnung. Also mir fehlt da wirklich jegliche Fantasie und rechne daher also auch mit ähnlichen Spielverläufen bis zum Saisonende.
Man müsste da ja vielleicht mal, also das ist ja kein Einzelschicksal, wenn man müsste vielleicht da mal in ein anderes Land gehen und gucken, wie die das gemeistert haben. Also ich meine, zunächst mal ist völlig ja richtig, was Arne gesagt hat. Zum Beispiel Leeds United, Aston Villa, das sind auch alles große englische Traditionsclubs mit Riesenanspruch und Riesenfanbase, die in die zweite Liga abgesackt sind, sogar teilweise noch weiter. Und die es dann aber geschafft haben, die jetzt wieder voll in der Premier League sind. Wenn man halt jetzt dreimal den gleichen Anlauf nimmt und dreimal scheitert, vielleicht hilft es ja einfach mal zu gucken, wie andere das gemacht haben. Ne? Das Problem ist ja nicht einzigartig. Wäre jetzt meine Idee. Viel mehr Ideen hatte ich natürlich auch nicht.
Dann kann ich jetzt nichts zu sagen. Mein erster Gedanke ist natürlich, dass in England mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Geld dahinter steckt, als von Klaus-Michael Kühne gegebenenfalls in den letzten Jahren gekommen ist. Also von daher müsste man da, glaube ich, sehr tief einsteigen, um herauszufinden, ob es vergleichbar ist. Spontan würde ich sagen, nö. Aber das ist nur meine unmaßgebliche
Meinung. Ich glaube auch, dass es wird ja immer wieder gesagt, es kann ja nicht am Trainer liegen. Wir haben 30 Trainer verpflichtet. Keiner hat es hinbekommen. Ich will auch sagen, die Trainer sind nicht schuld, dass das passiert. Es ist aber schon so, dass ein Trainer vielleicht mit einer ganz neuen Idee, mit einem neuen Ansatz, mit Motivationsmöglichkeiten, die uns überhaupt nicht bekannt sind, das ändern könnte. Also nicht die Schuld beim Trainer, aber die Veränderung zu einem positiven Ergebnis würde, glaube ich, trotzdem nur über einen Trainer laufen können oder ein Team, das die Jungs so motiviert und so hoch pushen kann, dass sie an sich glauben. Denn eins ist uns allen ja klar, dieses Potenzial haben diese Spieler, die wir hier auf dem Platz haben. Ich würde nach wie vor auch, wenn die Dursun jetzt 21 Tore hat, eins mehr als Terodde, ich würde nach wie vor Terodde bei mir haben wollen, und die ganzen Spieler, weil ich die geil finde und weil ich gesehen habe, was die teilweise können. Leider nie zur gleichen Zeit oder selten zur gleichen Zeit, dass ein Duziak ein Unterschiedsspieler war und jetzt wieder gar nichts mehr bringt. Kittel eine Mega-Zeit hatte, dann wieder schwächelt und so weiter. So alle zusammen fit, da, diese paar Spiele, die gab's. Und in der sehr geilen Sprachnachricht wurde ja auch gesagt, das wollte ich noch mal sagen, wir tun uns sicherlich wieder schwer gegen Osnabrück und Braunschweig. Also wir müssen, darf nicht vergessen, gegen Osnabrück haben wir 5-0 gewonnen und gegen Braunschweig 4-2. Das sind 9-2 Tore. Also das, wir können eben auch anders. Und gerade gegen Osnabrück haben wir mega Spiel gezeigt.
Das war aber Hinrunde.
Ja, ich weiß.
Das ist der Unterschied.
Ja, und letztes Jahr Rückrunde haben wir gegen Osnabrück verloren. Das ist allerdings wahr, ja. Stimmt. Ja. Also Rückrunde mit Rückrunde vergleichen, nicht Hinrunde und Rückrunde. Ja, das stimmt. Okay, aber wir haben eben gesehen, dass wir gegen Osnabrück 5-0 gewinnen können. Das muss einen doch ein bisschen motivieren und Mut machen. Ey, Jungs, da ist ein Sieg drin. Und gerade auch KSC jetzt. Dieser KSC, das ist dieser Unsympath-Club, der eben als Vorreiter da oder mit dabei war, genauso wie Nürnberg, die damals die Jatta Geschichte da so hochgepusht haben. Karma, ne? Und so weiter haben wir damals gesagt. Und wir haben auch immer gewonnen oder immer gut gespielt. Da bin ich guter Dinge, dass wir gerade Nürnberg und KSC, dass wir da ganz anders reingehen. Und stimmt schon, Osnabrück und Braunschweig werden wieder diese Knackpunkte sein. Naja, gut. Okay, ich finde viele gute Sachen, die der Mann gesagt hat. Habt ihr irgendwas zur Aufstellung oder zu den Wechseln zu sagen, im Spiel gegen Regensburg, fandet ihr irgendwie, dass da Fehler gemacht worden sind? Eventuell wieder zu spät gewechselt oder?
Ich wollte jetzt noch einmal auf ihn zurückgreifen, also ja, auch so fast, weil er hat ja auch Toni Leisner sehr positiv erwähnt. Mhm. Ne? Ist das eurer Meinung vielleicht ein Typ, der jetzt in dieser Phase die, da nochmal Schwung reinbringt, die Jungs nochmal kickt?
Naja, also er hat auch auf dem Platz gestanden und wir haben 1-1 gespielt. Es ist jetzt ja nicht so, dass er nicht da war jetzt. Also ich finde ihn aber auch wichtig. Ich finde gut, dass er da ist und er soll auch auf jeden Fall spielen. Er ist ein ganz wichtiger Spieler scheinbar für uns, aber er ist eben auch nicht der, der es jetzt geschafft hat, komplett das Spiel umzudrehen. Ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Andere Spieler oder Aufstellung generell. Im Moment hat Tune, macht ja auch Tune nicht so den Eindruck, dass er ganz genau weiß, wie er aufstellt. Habt ihr das Gefühl, dass wir eine Mannschaft gefunden haben, mit der wir die Spiele gewinnen können? Wenn ja, wie sieht die für euch aus? Oder was ziehen wir jetzt aus diesen beiden Spielen? Wie müssen wir rangehen jetzt? Arne, seid ihr noch da?
Ich habe nicht so ganz verstanden, warum Samara gegen Sandhausen in der Innenverteidigung gespielt hat. Was das sollte, was er sich davon versprochen hat. Und damit hast du wieder ein Spiel vergeben, wo sich Innenverteidigerpaare, die in der Saison schon ein paar Mal zusammen gespielt haben, das weiter einstudieren und weiter praktizieren können. Für mich war da jetzt also keine große Not, um so ein Experiment zu vollziehen. Und das tat der gesamten Verunsicherung, glaube ich, jetzt nicht wirklich gut.
Das würde eigentlich auch dafür sprechen, was Jan eben meinte, Leistner wichtig, und der war ja schon fit gegen Sandhausen oder wäre fit gewesen. Und dass man einen Spieler wie Leistner dann vielleicht in so einem Spiel schon gebracht hätte, ne? Das wäre vielleicht auch gut gewesen. Also da wurden, glaube ich,
also einige Fehler gemacht. Ich bin kein riesengroßer Befürworter von Leistner. Ich finde, er ist jetzt nicht der erfahrene Spieler auf dem Platz, um dann eben auch entsprechende Anweisungen oder Leuten in den Arsch zu treten. Zumindest sieht man das nicht aus den TV-Kameras. Er ist für mich viel zu langsam. Also für mich spricht nicht allzu viel für ihn. Ich weiß es jetzt nicht, wie es dann tatsächlich vielleicht abseits der Kameras ist, ob er der Mannschaft doch gut tut, was er vor dem Spiel oder während der Halbzeit für eine Rolle einnimmt. Das kann man nicht sagen, weil man kriegt es nicht mit. Aber das, was ich sehe, spricht nicht allzu viel für ihn. Da fand ich also andere Konstellationen deutlich spielstärker und schneller. Und weil wenn der Pass also wirklich über zwei Stationen von links nach rechts also fast eine Minute dauert, weil allein Leistner 30 Sekunden braucht, um den Ball weiterzuspielen, dann ist es für den Gegner noch einfacher, sich auf uns einzustellen. Also dann brauchen sich die Stürmer vorne kaum mehr läuferisch zu bewegen, um den Ball hinterher zu kommen und auf der anderen Seite wieder die Räume zuzustellen. Und von daher, also kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Klar, es ist immer einfach zu sagen, oh, der ist alt, der ist über 30, der muss erfahren sein. Und jetzt müssen die erfahrenen Spieler, aber das alleine ist es aus meiner Sicht nicht immer, weil dann muss ich das auch irgendwie zeigen, in irgendeiner Form.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich unser Problem. Man sieht es ja, dass das Aufbauspiel, also von hinten wird eben nichts, das Spiel so aufgebaut, dass es dann erfolgreich weitergeht, so dass, also oder andersrum gesagt, der Ball wird dann oft zu Ulreich zurückgespielt und am Ende muss er den weiten Ball nach vorne machen. Und das ist eigentlich das, was auch die letzten beiden Spiele oder im letzten Spiel sehr oft zu sehen war. Ich meine, Ulreich hat mir sehr gut gefallen. Also war sehr sicher und mehr konnte er eben auch nicht machen als das, was er gemacht hat, die Bälle nach vorne geben, wenn die Mannschaft eben diesen Aufbau nicht hinkriegt. Oder siehst du noch mehr in Leistner, Jan, was wir übersehen haben?
Nee, also ich glaube schon auch, dass er so ein Mentalitätstyp ist. Und vielleicht kommt es jetzt gerade in dieser Phase auch sehr stark auf Mentalität an. Er kann sicherlich da hinten der ganzen Defensivsituation ein bisschen Halt geben. Spielerisch finde ich ihn jetzt auch nicht überragend. Und ich sehe auch bei ihm eigentlich nicht mehr so viel Potenzial nach oben. Also er ist nun mal ein Typ, der am Ende seiner Karriere ist. Aber vielleicht ist es genau gerade so ein Puzzleteil, was fehlt irgendwie in der Mannschaft. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es jetzt im nächsten Spiel der Sache ganz gut tut, weil er jetzt diese ganze Negativserie nicht mitgemacht hat und so ein bisschen noch frischer und selbstbewusster da reinkommt. Und vielleicht zieht das die Leute, die Jungs, ein bisschen mit.
Ja, so hoffen wir das mal, dass es dann so losgeht. Reden wir doch mal über das Spiel. Ja, wie gesagt, die erste Halbzeit sah wieder mal nicht sehr gut aus für den HSV. Trotzdem hätte man 1-0 in Führung gehen können. Ne? Zu diesem möglichen 1-0 durch Kittel in der 43. Minute war das, glaube ich. Da haben wir auch noch eine Sprachnachricht, denn ja. Es war kein Tor, es war Abseits. Aber unser lieber, wir sagen keinen Namen, weil es könnte, wird das Wort Wichser versehentlich für Linienrichter ab und zu benutzt. Das sei hier mal ganz von vornherein klargestellt, ist nicht gemeint, das Wort Wichser, sondern es ist verwechselt worden mit dem Wort Linienrichter. Und dann spielen wir die einfach mal ab, um mal die Einschätzung.
Es geht um diesen Film mit Bastian Pastewka da.
Richtig. Es ist mit Doppel-X und genau.
So, gerade nochmal die Szene bei Sky kommentiert und auch von Colinas Erben, von diesem Typen da nochmal erzählt. Ja, Fakt ist, es kann nicht bewiesen werden, dass er im Abseits war. Also der VAR muss ja die beiden dann wieder sozusagen umstimmen können. Und das konnte er in dem Fall nicht. Ja, aber dann frage ich mich, in so vielen Szenen, jetzt nicht beim HSV, sondern egal, Top-Mannschaften, da hebt er einfach die Fahne nicht. Ja, da wird das Tor anerkannt, ganz normal, und dann wird nochmal drüber geschaut. Und wenn es dann keine richtige Szene gibt, die belegt, dass es Abseits war oder nicht, ja, dann ist es ein Tor. Warum hebt der Wichser eigentlich die Fahne vorher? Ja, die sind doch angehalten, das Spiel laufen zu lassen. Nee, aber jetzt kann der VAR halt eben nichts mehr machen. Jetzt kann er die krasse Fehlentscheidung, die nicht vorhanden ist angeblich, weil sie es ja nicht nachweisen können, kann er nicht mehr revidieren. Das heißt, hätte der Wichser die Fahne unten gelassen, das Tor wäre geschossen worden und dann wäre rausgefunden worden, dass es Abseits war. Dann hätte man das Tor zurücknehmen können oder es halt eben lassen können, dass es 1-0 für den HSV steht. Ja, also was soll so ein Scheiß? Alles Willkür. Der Wichser hebt die Fahne und schon... Ja, ist es so, weil man es nicht beweisen kann, dass er nicht im Abseits war. Weil diese Scheißstadien in diesen Dreckskäffern so klein sind, dass die Kameras halt nicht auf der Linie sind. Naja, in diesem Sinne, einen schönen Sonntag.
Ja, vielen Dank also, für diese emotionslose.
Ja, das kann man schon sagen. Das ist der Sascha und der hört auch gerne und schickt uns gerne was. Und das ist eben original. Also, ne?
Und ja, das ist absolut. Und er hat ja recht. Das lag jetzt wirklich daran, diese kalibrierte Linie gab es nicht. Es gab nicht genug Kameras, die beweisen konnten, dass es kein Abseits war. Also das, was ich so gesehen habe und sehen konnte, es war auch echt so knapp. Also ich fand, es war nicht eindeutig kein Abseits. Man kann da jetzt nicht so unzufrieden sein. Es ist schade, dass es nicht eine genauere Linie gibt, die das bewiesen hätte, was es denn war. Aber ja.
Ja, also ja, es ist vielleicht Punkt, wirklich der so. Der Punkt, den er gemacht hat, ist ja vollkommen richtig. Also da weiß ich jetzt nicht, wie viele entsprechende Entscheidungen für und gegen den HSV es in dieser Saison schon gab und so weiter. Aber die jetzt für sich einzeln zu betrachten, ist ja vollkommen richtig. Also da ist einer wirklich gefühlt 5 Meter im Abseits und läuft von kurz hinter der Mittellinie bis zum gegnerischen Tor, braucht noch irgendwie 2 Minuten, bis er irgendwie den Torwart und doch nochmal 2 Abwehrspieler umkurvt hat und schießt da ein Tor. Und dann wird die Fahne gehoben, ja, nur nach dieser neuen Regelung, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo schriftlich fixiert ist oder ob das einfach nur so eine Ansage ist. So, lass ihn erstmal das Tor schießen, weil den Angriff können wir ja hinterher nicht irgendwie neu starten lassen, wenn die Entscheidung falsch war. Also lass bitte deine Fahne unten und lass ihn so lange da an der Torschance rumdaddeln, bis er drin ist, und dann gucken wir uns das nochmal an. Und dann in so einer Situation, auch wenn ich sie selber nicht gesehen habe, aber wirklich die Fahne zu heben, weiß ich nicht. Also dann muss es wirklich heißen, also alles, was im 5er und 16er und so weiter passiert und auch nur ansatzweise nach Tor aussieht, lasst bitte die Fahnen unten, wir gucken uns das hinterher nochmal an, oder der Kölner Keller. Aber so gebe ich dann Sascha vollkommen recht. Der VAR, da ist dann so die Regel, muss es eindeutig widerlegen. Ja, und dann sollte aber bitte, wie es früher so schön hieß, im Zweifel für den Stürmer. Das heißt, der VAR muss das Tor eindeutig beweisen, dass es kein Tor war und nicht andersrum.
Ja, also es spricht also eigentlich alles dafür, die DFL arbeitet an der Superliga, also die Superliga in Liga 2, mit den entsprechenden Mannschaften, die sie runterholt, die sie raufholt und die drin behält. Bochum und Fürth ist jetzt nicht so attraktiv, die können mal aufsteigen. Und wir haben schöne Liga mit Dresden und 1860 und Köln und Braunschweig, ja, und St. Pauli und Hannover und HSV und Hertha vielleicht noch. Und das ist ja herrlich. Ja, wer will das?
Hast du Schalke schon gesagt?
Schalke, gibt der ein oder andere interessiert sich auch dafür, genau. Also, ja.
Ja, mag sein. Aber ist es nicht auch wieder ziemlich ernüchternd, wenn wirklich nach so einer, und wir haben das jetzt schon öfter, dass nach einer Situation gar nicht mal unbedingt.
Apropos ernüchternd.
Ach so, ja, Prost. Dass wir eine Torchance hatten, ob wie die jetzt durch den Schiedsrichter abgepfiffen wurde oder einfach, weil man den Ball nicht reingeschoben hat, aber im Gegenangriff dann ein Tor fällt. Und das war ja auch in diesem Fall wieder so, dass wir im Grunde genommen uns sehr aufregten über dieses nicht gegebene Tor, und im Gegenzug fingen wir, oder eine Minute später fingen wir dann tatsächlich das 1-0. Und das ist oft so jetzt gewesen, oft reicht ja schon 3-mal oder so, es fällt dann einfach auf, dass man irgendwie das Gefühl hat, die sind immer noch beschäftigt mit der vergebenen Chance, und das nutzt der Gegner dann immer aus, und anstatt dass es dann für uns 1-0 steht, steht es eben für den Gegner 1-0, und so war es dann auch wieder da, ne? Da war man doch schon wieder bedient, obwohl man es da ja auch nicht verdient gehabt hatte, weil es vom Spielverlauf ja eher alles für Regensburg lief, aber das ist doch auch scheißegal, weil man es ist ja eh nie irgendwas gerecht. Also.
Ja, das ist es eben. Das, wir haben, wie gesagt, ja so ein paar Entscheidungen, und mal hat man Glück, mal hat man Pech, und wir haben jetzt eben halt Pech, aber man sagt ja auch nicht umsonst, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ne? Und es bleibt am Ende dabei, du musst als HSV mit so einem Kader und mit dem Anspruch aufzusteigen, muss man den Regensburg schlagen können. So.
Ja.
Auch ohne Hilfe des Schiedsrichters.
Und im Grunde genommen ist es so verlaufen wie die beiden Spiele davor. Der Gegner legte vor, zum Glück nicht mit 2 Toren, diesmal mit 1. Wir schaffen es dann irgendwann in der 70. rund um die 70. rum, den Gegentreffer zu machen oder den Anschlusstreffer. Aber über diesen Anschlusstreffer hinaus kommen wir nicht, und so bleibt es beim 1-1, wo wir noch Kittel in der zweiten Minute der Nachspielzeit wieder es auf dem Fuß hatte, oder hier und da gab es eben Möglichkeiten. Wir haben 16-1 Torschüsse in der zweiten Halbzeit für den HSV. In der ersten Halbzeit, da müsste ich jetzt lügen, da hatten wir, glaube ich, einen Torschuss und der Gegner deutlich mehr. Also, ich glaube, 8 oder sonst was. Also auf jeden Fall ein ganz anderes Bild, aber irgendwie hat es nicht gereicht.
Es gibt auch eine interessante Statistik. Der HSV hat 32 Freistöße gehabt in dem Spiel.
Das auch noch, ja. Mhm. Ja, auch das muss man ja sagen. Es war nicht Hans' bester Tag. Der hat nun mal eine gute Zeit im Moment. Aber das war nun nicht sein Tag. Es waren mal wieder die Ecken, die man von ihm kannte. Freistöße waren jetzt auch nicht so. Aber trotzdem an Hand will ich jetzt gar nicht rummeckern. Der Presi wollte uns eigentlich eine Sprachnachricht schicken. Hat er nicht gemacht. Deswegen kommt von da jetzt auch nichts. Es war schade. Es hätte eigentlich ein 2-1 noch werden können für uns. Ich finde, das wäre einfach mal gar nicht mal so besonders gewesen. Es hätte der Spielverlauf in der zweiten Halbzeit hergegeben, aber wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Bleibt es beim 1-1, liebe Leute. Ja, wir wollten eigentlich 6 Punkte aus diesen beiden Spielen mitnehmen, ne? Jetzt ist es einer geworden. Aber immerhin ist es dieser eine geworden, denn Greuther Fürth hat jetzt auch verloren. Ich weiß nicht, hat jemand einen Überblick, wie es heute wie Kiel gespielt hat oder wie die spielen gerade?
1-1 ist ausgegangen.
1-1 ausgegangen, ja, das ist ja auch schon mal gut, kein Sieg. Dann hat Greuther Fürth, spielt morgen, glaube ich, nochmal. Dann hat Bochum verloren. Gut, aber das bringt uns alles.
Das heißt aber immer noch, dass Kiel ist ein Punkt hinter uns. Ja, aber kann noch 6 Punkte holen.
2 ne? Spiele. Mhm. Auf jeden Fall. Es ist erstmal gut, dass es nur ein Punkt wurde. Aber die können noch an uns vorbeiziehen. Dann haben sie genauso viele Spiele wie wir und können aber locker trotzdem noch an uns vorbeiziehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir schon so weit blicken wollen. Ja, lass uns doch, ich weiß nicht, zu dem Spiel gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr wahnsinnig viel mehr zu sagen. Vielleicht, hast du eine Idee, gegen wen wir in naher Zukunft spielen und wo? Letztes Mal haben wir ja gesagt, Heimspiel, diesmal ist es.
Wenn nichts dazwischen kommt, spielen wir am 29.04.
Übermorgen.
Genau. Die Gegnervorstellung, die ist diesmal etwas philosophisch ausgefallen, denn der Gegner am Donnerstag ist der HSV. Man ist es selbst. Man ist selbst sein größter Gegner mit seinem Auftreten, und ich habe mir dazu gedacht, Tione muss sich einfach nur daran erinnern, wie er die Mannschaft in den ersten Spielen hat auflaufen lassen. Terodde muss sich einfach nur wieder seiner Stärken bewusst werden und den Kopf frei haben und seine Chancen so knipsen wie in den ersten Spielen. Ulrich muss sich einfach mal daran erinnern, dass er vor nicht allzu langer Zeit noch in der Champions League gespielt hat, gegen Mannschaften Atletico Madrid, Real Madrid und so weiter. Dass das für ihn überhaupt keine Bedrohung sein kann, was da der Gegner aufbietet an Stürmern. Windsheimer muss wieder da rumlaufen und Tore vorbereiten. Jatta muss auf dem Platz sein und einfach rumwirbeln mit seinem unbesorgten Spiel. Und ein Leibold jede Menge Bälle einfach in den Strafraum reinbringen, über den Flügel jagen, und das kann er. Und dann hat man das Potenzial und hat man es selber in der Hand, wirklich jede Mannschaft in dieser Liga zu schlagen. Da ist es eigentlich egal, wer da kommt. Und das ist für mich der größte Fakt. Und ansonsten, wie gesagt, das ist der KSC. Und da gibt es diesen einen Tag am 1.6.2015, wo in der Verlängerung, nachdem der HSV schon so gut wie abgestiegen war, noch einmal die Wende eingeleitet wurde durch einen Freistoß in der Nachspielzeit. Das ist vielleicht ein schönes Symbol, jetzt mal wieder gegen den KSC, auch mal wieder kurz vor knapp die Wende einzuleiten und da die Kurve zu kriegen und wieder der HSV zu sein. So, mehr habe ich dazu nicht vorbereitet.
Ja, das finde ich gut, dass man in erster Linie auf sich selbst guckt. Ich gucke auch noch mal kurz, vielen Dank dafür erstmal, Jan. Ich gucke auch noch mal auf uns und blick einmal zurück, weil ich das ja immer ganz gerne mache. In der ersten Saison hatten wir zur gleichen Zeit 53 Punkte und haben aus den letzten 4 Spielen noch 3 Punkte geholt. Aber diese 3 Punkte auch erst, als schon klar war, dass wir schon nicht mehr aufsteigen. Also 3 Punkte aus 12 Spielen, von 12 aus der ersten Saison. Und in der zweiten Saison hatten wir 50 Punkte und haben aus den letzten 4 Spielen 4 Punkte geholt. Und in beiden Saisons hätten 2 Punkte gereicht. Einmal sogar zum direkten Aufstieg in der ersten Saison und in der zweiten Saison zur Relegation. Also das waren immer nur 2 Punkte. Einmal 3, einmal 4 haben wir geholt. Was meint ihr, holen wir mehr als 4 Punkte in den nächsten 4 Spielen? Was glaubst du, Arne? Oder du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, du glaubst nicht, dass sich da noch viel ändert jetzt. Ne? Aber vielleicht doch 6
Punkte. Ich will das gar nicht an Punkten festmachen. Aber klar, man kann jetzt genauso wieder, keine Ahnung, auf 12 Punkte hoffen, wie in den letzten 3 Jahren auch. Aber momentan ist es aktuell genau der gleiche Trend. Es kommen jetzt also auch noch die schlechten Leistungen, zumindest in der ersten Halbzeit dazu, nicht nur die schlechten Ergebnisse. Und ja, so ein Jamara in der Innenverteidigung, noch so ein paar andere Sachen. Ich will es jetzt noch nicht Hilflosigkeit nennen, aber das ist auch an der Stelle momentan aus meiner Sicht gerade kein souveränes und selbst vor Selbstvertrauen strotzendes Auftreten des gesamten Teams, der gesamten Mannschaft inklusive Trainer. Und von daher würde mich da jetzt eine 180-Grad-Trendwende anhalten, die über die nächsten 4 Spiele doch sehr wundern. Ganz kurz, wir sind bei 37,5 Minuten.
Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Minuten, oder wie ist das?
Ja.
Okay. Ja, also ich habe noch auf dem Zettel eine lustige Geschichte, die ich nächstes Mal erzähle. Und dann habe ich noch Jatta. Das Gehirnerschütterung ist bald geheilt. Er ist vielleicht noch nicht fit für eine Startelf, aber ich glaube, es wird wichtig sein. Wir brauchen über außen Druck. Es wird also ein Einwechslungskandidat werden. Das einmal dazu. Ja, dann bleibt mir nur noch einen Tipp abzugeben. Also beim KSC, da bin ich sehr optimistisch, auch wenn ich die ganze Sache im Moment sehr negativ sehe, wie Arne auch. Ich glaube aber da an ein 3-1 für den HSV zu Hause, 3-1 gegen den KSC. Was sagt ihr? Jan, was glaubst du?
Ich nehme wieder dieses schöne 2-1, wie damals 2015.
Ja, auch. Arne, glaubst du an einen
Sieg? Es muss aber nicht erst wieder eine Nachspielzeit sein.
Ja, ist aber auch in Ordnung, dürft ihr ruhig sagen, denn das würde uns ja mal reichen, das wäre ein Erfolg. Also, dann schöne, schnelle 1-0. Folge. 1-0, sehr gut. Wir geben dem anderen, den Sieger wird diesmal eine Kiste Bier ausgegeben. So, da sage ich jetzt einfach mal. In 2 Tagen geht's schon rund, um 8.30 Uhr geht es gegen den KSC zu Hause. In diesem Sinne, ich verbleibe mit den schönsten Worten, die man nur sagen kann. Nur der HSV.
Nur der HSV. Nur der HSV.